Das ist keine neue Folge vom Podcast «Gesprächsstoff». Das ist die Live-Aufzeichnung vom «Bund im Gespräch» aus dem Bierhübeli in Bern zum Thema Generationenkonflikte. Warum die reichen Pensionärinnen und Pensionäre in grossen Wohnungen wohnen und von der 13. AHV-Rente profitieren, während die jungen Menschen heute lieber mehr Freizeit statt Verantwortung im Job wollen. Über das diskutiert haben die Berner Schauspielerin Heidi Maria Glössner, Ronja Fankhauser, die den Bestseller «Tagebuch Tage, Tagebuch Nächte» geschrieben hat, und Generationenforscherin und emeritierte Professorin Pascalina Perig. Moderiert ist der Abend worden von unseren beiden Redaktorinnen, der Simon Clemens und der Miriam Contes. Viel Spass beim Zuhören. Die nächste reguläre Folge vom Gesprächsstoff gibt es dann am Freitag in einer Woche wieder. Bis dann, tschüss zusammen.
Guten Abend hier im Bierhübeli. Schön, sind ihr da beim «Bund im Gespräch». Beim ersten «Bund im Gespräch» von dieser Reihe 2026. Mein Name ist Marcel Odermatt, ich bin Chefredakteur vom «Bund». Und es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Bis zur Tribüne, Full House, ausgebucht sozusagen. Das ist natürlich eine gefreute Sache. Ich gehe mal davon aus, es hängt mit den Gästen zusammen, die wir heute Abend hier haben. Die heute mit uns Abend den Tag werden durchführen. Vielleicht ist es aber auch ein Thema, das wir gesetzt haben, zugegebenermaßen ein bisschen zugespitzt, wie wir Journalisten sind. Faule Junge, verwöhnte Alte. Klar, ich denke, die Wahrheit liegt vielleicht dann am Schluss irgendwo dazwischen. Die Antworten sind differenzierter anzuschauen. Und als 50-Jähriger fragt man sich ja schon, wo gehört man jetzt dazu? Mehr zu den faulen Jungen, ja, wahrscheinlich nicht. Oder zu den verwöhnten Alten. Oder ist man sogar beides? Ja gut, so schlimm ist es hoffentlich noch nicht. Zu den Gästen. Heidi Maria Glössner, wir kennen sie aus Serien, aus Filmen, wie zum Beispiel «Die Herbstzeitlosen», wo es ja auch ums Alter geht. Aber selbstverständlich kennen wir die gebürtige Deutsche, die im St. Gallischen aufgewachsen ist, hauptsächlich aus der Zeit im Stadttheater, wo sie Jahrzehnte auch verbracht hat und Aufführungen gezeigt hat, die sie sicher auch gesehen haben. Und sie ist auch jetzt noch unterwegs auf der Bühne, nach wie vor mit ihren 82 Jahren. Zum Beispiel gerade aktuell in St. Gallen, passend zum Thema «Besuch der alten Dame». Dann Ronja Fankhauser, quasi das Gegenstück, wenn man so will, der Gegenpart. Vielleicht nicht inhaltlich, wir werden es hören. Vom Alter her sicher, 25. Man kennt Kolumnen aus dem Tagesanzeiger-Magazin, wo der Bund auch beigelegt hat. Man kennt vor allem aber vielleicht auch die Matura-Arbeit, vor 5 Jahren publiziert, wo es ums Erwachsenwerden geht von einer jungen Person, von einer jungen queeren Person, die dann zumal ein Bestseller geworden ist. Aufgewachsen in Rüegisberg, wohnhaft jetzt in Bern, freut mich, dass heute Abend Ronja Fankhauser da ist. Und dann, nicht zuletzt, selbstverständlich, Pascalina Perig. Sie weiss, wie die Gräben allenfalls zu analysieren sind. Sie ist langjährige Professorin an der Universität Bern, die gebürtige Italienerin, aufgewachsen im Wallis, ist lange zu Bern gewesen, an der Uni, jetzt emeritiert. Und ihre Gebiete sind Entwicklungspsychologie der Lebensspanne oder intergenerationelle Beziehungen. Also jemand, der sicher weiss, um was es heute Abend geht. Und jetzt, meine Damen und Herren, freue ich mich sehr, moderiert wird der Abend von der Miriam Contes und der Simon Clemens. Hier auf der Bühne zu begrüßen Heidi Maria Glössner. Ronja Fankhauser. Pascalina Perig. Und meine Moderationskolleginnen Simone Clemens und Miriam Contes. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Ja, einen herzlichen guten Abend, liebes Publikum, liebe Gäste, auch von unserer Seite. Schön, sind Sie so zahlreich heute hier erschienen. Wir steigen ein in die Diskussion, vielleicht als Kommentar im Vorhinein. Wir werden uns heute Abend alle duzen. Warum das genau so ist, das wird dann im Laufe des Gesprächs noch aufgelöst. Ich möchte jetzt aber zuerst mal ein bisschen auf einer privaten Ebene einsteigen. Und zwar sind wir alle mal jung gewesen, oder sind es vielleicht noch. Ich sehe es jetzt nicht so genau da im Publikum. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle mal alt werden oder sogar steinalt, die steigt. Heidi, bei dir ist es schon ein bisschen länger her, dass du jung warst. Ich glaube, das darf man einfach mal so sagen. Unser jüngster Gast heute, Ronja, ist 25. Heidi, du bist 82. Weißt du noch, was dich umgetrieben hat mit 25?
Ja, das ist ganz einfach, weil an meinem 25. Geburtstag habe ich hier unten im Stadttheater meine allererste Profi-Theaterpremiere gehabt. Und aber das ist am 20. Oktober 1968. Das war der Tag, wo der Aristoteles Onassis Jackie Kennedy geheiratet hat. Und ich bin dann schon sauer gsi, weil ich die Liebesgeschichte von der Callas mit dem Ari Onassis mitbekommen. Und er denkt, was für eine Sauerei. Jetzt lässt er die Callas im Stich, nur um sich noch die tollere Beute zu angeln, nämlich Jackie Onassis. Aber was viel wichtiger ist, im 68 waren ja die Studentenunruhe. Und 68 für mich, sind aber die Studentenunruhe irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich hatte nicht das Gefühl, ich muss mich von etwas befreien. Aber was für mich prägend war und bis heute in Erinnerung, ist die Niederschlagung vom Prager Frühling. Anfang August, wo die russischen Panzer in Prag eingefahren sind. Und wir sind gerade in der Junifestwoche im 68 im Schauspielhaus Zürich, haben wir die Theater aus Prag bejubelt. Wunderbare Aufführungen. Und haben die Schwarz-Weiß-Filme aus dem Prager Frühling, Irschi Menzel und Miloš Forman, scharf beobachtete Züge, wo er ja dann gerade den Oscar bekommen hat, seinen ersten Film. Später konnte ich mit ihm über die freie Zeit reden. Und das ist alles zugedeckt worden und niedergeschlagen worden. Und das hat mich im 68 mit 25 Jahren bewegt.
Mhm. Noch ziemlich andere Zeiten, wobei ein paar Parallelen zu heute ist gleich. Ronja, bei dir ist die Frage weniger etwas bezüglich Erinnerungen, sondern so ein Gedankenspiel. Und zwar nimmt mich mal Wunder, wie stellst du dir dich vor mit 82, also im Alter von der Heidi?
Also jetzt, als ich die Heidi gehört habe, denke ich so, vielleicht bin ich nicht 82 und bin so, boah, wo ich 25, 26 war, sind so viele Sachen passiert. Ich denke dann vielleicht eben Genozid in Palästina, der Krieg, der jetzt gerade passiert, Pandemie vor ein paar Jahren. Aber wenn ich es mir wirklich konkret probiere zu vorstellen, ist es für mich sehr schwierig, wie ich glaube für viele von meiner Generation. Mhm. Einfach weil die Welt schon ein bisschen den Bach abgeht, habe ich das Gefühl. Und das Gefühl, viele Leute, die in meinem Alter sind, finden es auch schwierig, so in die Zukunft zu denken und vielleicht auch in die Zukunft zu planen. Weil einfach im Moment, es ist so wild, also es ist so schwierig vorauszuzeigen, was wird passieren. Darum, ich habe nicht so ein konkretes Bild.
Pascalina, du hörst jetzt die Antworten von ganz unterschiedlichen Generationen. Generationen ist so ein bisschen deine Passion. Was würdest du dazu sagen, zu diesen Antworten? Sind die irgendeiner Art typisch auch für die jeweiligen Generationen?
Es hat sicher Elemente, die typisch sind. Also die Aufbruchsstimmung, die Heidi erwähnt hat, die ist sicher damals sehr aktuell gewesen und prägend, nachhaltig prägend, eine Aufbruchsstimmung auf Neugier. Aber vergessen wir nicht, Frauen wie Heidi sind völlige Ausnahme gewesen, damals. Weil sie hatte eine Pionierrolle gehabt. Also es hat sicher viele Schauspielerinnen gegeben, aber die meisten Frauen von deiner Generation waren Hausfrauen, waren daheim, hatten Kinder und waren untergeordnet. Und sie war jetzt einfach die Ausnahme im Sinne einer Frau, die unabhängig ist, die einen Beruf hat können, leben und eine Berufung. Ja, sorry, aber die meisten sind halt
weißt, du
einfach anders.
Die sexuelle Revolution, die in den
60er Jahren... Ja, die ist 68er, aber ja, da bist du na, schon vorher, nicht mehr ganz jung gewesen.
Nein, eben 68, meine Generation. Ich glaube, ich war nicht eine Ausnahme gewesen, weil okay. Dann sind schon die, eben, ja, die sexuelle ist Befreiung ist, ja. Der hat schon ab 62, 63
ja,
stattgefunden.
Das ist eine Perspektive, die du jetzt hast, ja. Und das ist wichtig. Zu Ronja. Es hat viel Typisches dabei. Also das sich allein fühlen, die Unklarheit, was die Zukunft bringt. Klar, alle junge Generationen, ob früher oder später, die sind in einer suchenden Phase. Also man sucht sich zu verankern, man will in der Gesellschaft einen Platz finden. Vergessen wir einfach nicht, dass die heutige Zeit das halt einfach nicht so einfach macht. Sie hat alle Möglichkeiten der Welt. Sie muss weder Hausfrau werden, sie muss weder Geschäftsfrau werden. Sie kann sich selber realisieren. Gleichzeitig ist die viel Freiheit, die grosse Freiheit, die den Jungen vorgegeben ist und möglich ist, die hat eine grosse Schattenseite, nämlich dass gar nicht sicher ist. Also eine gewisse Orientierungslosigkeit bei vielen, nicht mit allen. Aber vergessen wir nicht, auch da in ihrer Generation, wie in früheren Generationen, es gibt Frauen von der Generation Z wie Tronja, die zackig im Business-Kostüm daherkommen und andere, die schon Hausfrau und Mütter sind. Also vergessen wir nicht, bei allem Typischen, und untypisch, was wir jetzt erwähnt haben, Generationen ist nur eine Bezeichnung für eine gemeinsame Lebenszeit, die man hat, geteilt hat. Und jede und jeder geht etwas anders um. Natürlich gibt es die prägenden Sachen, die prägenden Einflüsse. Aber wir kommen nachher sicher noch mehr darüber zu reden. Aber ja, Diversität. Früher wie jetzt auch. Ja, wobei der Zwang ist früher, also die Generation von der Heidi wird die stille Generation ja genannt. Weil ja.
Was ist die Stille? Ich kann es nicht richtig verstanden.
Die Stille.
Ah, die Stille.
Ja, es ist einfach für dich jetzt sagen, ja, ja. Das ist für mich nicht so.
Ja, ja, nein. 99%, ich
bin. Genau, 99% sind so. Okay.
Ronja, hast du noch etwas sagen?
Ich konnte mir sogar aussuchen, gar keine Frau zu werden. Von dem her, alle Möglichkeiten stehen offen, ich wollte sagen. Aber über das reden wir, glaube ich, dann auch noch.
Gut. Kommen wir jetzt vielleicht von den persönlichen Erfahrungen noch mehr auf die aktuellen apolitischen Diskussionen zu reden. Die Fronten, wenn man die Zeitung liest oder sich online informiert oder Radio hört oder Fernsehen schaut, scheinen ziemlich verhärtet. Also den älteren Menschen wird vorgeworfen, sie belasten das Gesundheitswesen, die Altersvorsorge und dann sitzen sie noch in grossen Wohnungen und die nehmen quasi den Platz der jungen Familien weg. Also bei uns, wenn so Artikel erscheinen zu diesen Thematiken, dann gibt es oft böse Reaktionen. Ich kann mal einen Leserbrief vorlesen, den wir bekommen haben. Da steht, was, also ironisch natürlich, was sind wir Alten doch für egoistische und geldgierige Schurken? Wir haben nur gerade 40 bis 50 Jahre zu 100% gearbeitet, um mit dem gesparten Geld ein Heim zu schaffen. Und jetzt wollen wir dieses nicht mal freiwillig an die Generation Z, also die jüngste Generation, mit ihrem 60-80% Arbeitspensum und perfekter Work-Life-Balance abgeben. Also das ist so ein bisschen, wie viele ältere Menschen die Diskussionen wahrnehmen. Heidi, ist das bei dir auch so? Die Diskussionen kommen die bei dir auch so an? Oder siehst du das anders?
Das ist ein schwieriges Thema. Irgendwie finde ich, stimmt das ja schon. Es wird uns vorgeworfen, wir sitzen eben in unseren Wohnungen und wir teilen zu wenig. Also wir gehen das nicht weiter oder verzichten selber. Aber wir haben ja das wirklich eigentlich alles ich bin nicht typisch, weil ich bin in dieser Theaterblase, aber ich meine so allgemein, hat sich doch die Generation, auch meine Generation, das alles im Schweiß des Angesichts erarbeitet. Wir haben es ja nicht einfach nur alle geerbt. Aber vielleicht erben ja dann die Jungen von dem, was sie uns jetzt vorwerfen. Aber ich finde andererseits einfach, es ist eine Frage auch von der Solidarität. Ich meine, jetzt gerade, das muss ich jetzt sagen, jetzt kommt ja dann die Abstimmung mit der Halbierungsinitiative. Jetzt am nächsten Sonntag, ich hoffe, Sie können alle gehen. Nein, stimmen. Nein, das ist so etwas typisch. Typisches mit Punkt. Ja, weil wir müssen doch solidarisch sein. Die Jungen, ich habe die Initianten gehört reden am Radio, und wo sie gesagt haben, jo, alle da die blöden Samstagabendsendungen, da die ganzen Unterhaltungssendungen, das schaue doch kein Mensch, das können wir alles abschaffen, das schaue niemand von den Jungen. Ich rufe jeden Sonntagnachmittag an einer über 90-jährigen, sehr einsamen, verwitweten Tante an, in einem Altersheim in der Innerschweiz. Und die erzählt mir am Sonntagnachmittag, Heidi, ich bin so glücklich, ich habe gestern Abend so eine schöne Musiksendung im Fernsehen gesehen. Oder ich habe so eine schöne Familiensendung gesehen. Das macht mich so glücklich, weil ich das Gefühl habe, ich kann noch am Leben teilnehmen. Früher hat es mir immer erzählt von Sternstunde Philosophie oder auch von einem Gottesdienst am Sonntagmorgen, wo sie gesehen hat, da sage ich mir, ja, es sind ja die alte Generation, auch sie mit über 90, wo das alles überhaupt ermöglicht hat, dass es überhaupt das Fernsehen gibt. Das haben wir ja alles gezahlt, bis heute dafür. Und das ist doch egoistisch, wenn man als junger Mensch sagt, das interessiert mich alles nicht, weil das konsumiere ich nicht, das muss man alles abschaffen. Es gibt ja nicht nur die Jungen, man muss auch für die, an die Alten denken. Und ich finde, darum müssen wir einfach in allen Bereichen solidarischer sein.
Was, ja. Pasqualina, du gehörst auch noch zu der Generation, quasi, die oft in den Medien kritisiert wird. Wie reagierst du auf so Vorwürfe?
Eigentlich mit mixtem Gefühl. Einerseits bin ich froh, dass wir als die Alten, vor allem die alten Frauen, ein Thema sein wurden. Weil, wenn man nämlich so, wenn man das wissenschaftlich aufarbeitet, dann sieht man, alte Frauen sind nicht vorgekommen, alte Frauen sind stigmatisiert, die sind nicht existent. Und eine Menge jüngere Frauen, so um die 50, sagen, ich werde unsichtbar. Es ändert sich. Und das ist die positive Botschaft. Man redet von uns. Die Babyboomer, ich bin Generation jünger als Heidi, wir sind halt zahlenmässig so viel und so prominent und so anders als frühere Generationen, die eben still waren. Und jetzt ist es einfach anders. Und das stört das Bild, das Stereotyp. Bild vom alten Menschen, vor allem von der alten Frau. Das ist das Positive. Das andere ist das, was mich zum Denken anregt, und dass ich mir sagen muss, Solidarität kann man noch lange fordern, aber wir haben viel zu wenig Wissen voneinander. Es gibt wenig Berührungspunkte, es hat viel zu wenig Begegnungsmöglichkeiten. Vergessen wir nicht, dass die Entwicklung dermaßen schnell ist gegangen. Wir sind jetzt eine 4-5-Generationen-Gesellschaft, wo früher die Bezeichnung Jung und Alt hat gelangt. Also noch vor über 100 Jahren, mehr als 100 Jahren, ist durchschnittliche Lebenserwartung keine 50 Jahre gewesen. Also, und in der Zwischenzeit haben wir Kinder, Eltern, Grosseltern, Urgrosseltern. Es ist komplizierter geworden. Und deshalb viel zu wenig Begegnungsmöglichkeiten auf der gesellschaftlichen Ebene. Und das viele Unwissen provoziert das Stereotypisieren. Man tut dann einfach, die Jungen sind einfach Fühle und die sind so und so. Die Alten, die sind die Stille, die ganz Alten. Und dann die Babyboomer, das sind die Furchtbaren. Es ist vielleicht schon ein Filter, der hilft, ist in einer komplexen und komplizierter gewordenen Welt besser zurechtfinden. Aber gleichzeitig müsste ich sagen, hey, wenn man nämlich die Leute fragt, du, Ronja, wie ist es mit deiner Großmutter? Wie ist es mit deiner Mama? Wie ist es mit deiner Alt-Tante? Heide hat auch erwähnt, ihre Alt-Tante. Sobald das wir ins Familiäre übergehen, fängt die Differenzierung an. Und das ist schade, dass wir es auf gesellschaftlicher Ebene nicht machen. Und auf gesellschaftlicher Ebene, wir müssen noch viel mehr so Sachen machen wie jetzt. Kontrovers oder einfach konsensuell. Aber einfach miteinander schnurren. Mich interessiert Ronja. Mich interessiert aber euch Heidi. Wie hat ihr das geschafft als Schauspielerin damals in einem verstaubten 50er Jahren? Das ist ja schrecklich. Ich hätte da nicht leben wollen, ehrlich gesagt. Also, ja. Genau. Punkt jetzt einmal.
Ein möglicher Berührungspunkt ist ja das Arbeitsleben. Jetzt, Heidi, du arbeitest schon immer noch. Also, du bist auf Bühnen in der ganzen Schweiz unterwegs. Pascalina, du schreibst ja nach der Emeritierung von der Uni Bern noch Bücher. Also, ihr seid immer noch voll involviert. Das ist jetzt eine Frage, die an alle geht. Habt ihr das Gefühl, wir müssten eigentlich auch nach dem, oder im Rentenalter noch weiterarbeiten?
Also, ich bin ja nicht im Rentenalter, aber ich wünsche mir nicht, dass... Ich glaube, ich kenne Leute, die im Rentenalter weiterarbeiten müssen, weil ihre Rente zu tief ist. Ich finde, das sollte ganz sicher nicht so müssen sein. Wenn Leute sich weiter möchten beschäftigen, finde ich das schön. Aber Lohnarbeit, finde ich, sollte sicher nicht die Erwartung sein von der Gesellschaft, dass man noch weiterarbeitet. Aber ich weiß nicht, wie das für euch ist. Ich denke, ihr macht es ja nicht, weil ihr das Geld braucht, sondern weil ihr möchtet.
Eben, das ist die Frage. Es gibt wahrscheinlich viele, in ganz vielen Bereichen, nicht nur als Schauspielerin, wo man ja sagt, ja klar, ich nehme keiner 25-Jährigen den Platz weg. Weil es braucht halt auf der Bühne auch alte Menschen. Und es ist ja blöd, wenn immer 50-Jährige sich schminken müssen und nachher die Alten spielen und so übertrieben. Ja, weil alle Alten, wenn man einen Alten spielt, dann ist man so tatterig und so zitterig. Stimmt ja überhaupt nicht. Aber... Nein, und darum, was hast du gesagt? Entschuldigung.
Ob du nach der Pensionierung, okay. Ob du freiwillig weiter schaffst, weil es dir
ja,
so Spass macht oder wie du musst?
Ja, wenn man Freude hat, dann sollte man doch dürfen schaffen.
Ja, natürlich. Aber man sollte nicht müssen.
Nein, man sollte nicht müssen.
Und nein, wir sollen mecken. Man muss mecken. Okay, also es gibt Leute, die einfach durch sind.
Ja,
Bauarbeiter,
die sollen das
und übrigens... So die Zukunftsprognose von gewissen Zukunftsforschern sagen, in 20 Jahren werden wir den Begriff Pensionierung nicht mehr haben. Weil es wird so gleitend sein, dass uns der Diversität vom Alter, jetzt, das ist nicht nur eine Frage von den Generationen, sondern eine Frage vom das Alter ist eine sehr diverse Angelegenheit. Ein Heidi steht noch auf der Bühne, viele, viele Frauen, und das zeigen Statistiken, sind pflegebedürftig schon. Ja. Und darum, das Alter ist so ein schlechter Indikator für irgendetwas, für Arbeitsfähigkeit. Es gibt junge Leute, die einfach nicht mehr arbeiten. Es ist, weil es einfach psychisch und körperlich einfach nicht mehr geht. Und es gibt 80-Jährige, die halt noch fit sind. Wir müssen aufhören, das kalendarische Alter als Indikator zu nehmen für Leistungsfähigkeit. Und in, die Diversität, was ja ein grosses Wort ist und ein wichtiges Wort ist, Diversität von Kultur, von dieses und jenes, von Geschlechter, aber die Diversität vom Alter respektieren. Weil je älter wir werden, ich sage immer, je älter wir werden, umso unberechenbarer sind wir. Yeah. Ja, weil es ist tatsächlich so, die Streuung in Sachen Gesundheit, in Sachen Leistungsfähigkeit, die wird mit dem Alter einfach immens.
Gut, jetzt haben wir an die Vorwürfe vor allem geredet, an die ältere Generation. Es gibt aber auch Vorwürfe an die jüngeren Leute. Eben, sie sind arbeitsscheu, ist so ein typisches Vorurteil. Heidi, du arbeitest ja oft mit jungen Schauspielerinnen und Schauspielern zusammen. Wie empfindest du das?
Ich habe dir ja in einem Gespräch vor einiger Zeit gesagt, dass es das im Theater nicht gibt. Weil im Theater ist man glücklich, wenn man so viel wie möglich zu tun hat. Weil einen ja die anderen Biografien so erfüllen und das Leben so spannend machen. Die letzte Woche habe ich von einer Theaterleiterin gehört, dass es heute schwierig geworden sei, junge Schauspielerinnen, Schauspieler zu finden, die noch bereit sind, 100% zu arbeiten. Dann sagte, wie bitte? In unserem Beruf? Dann sagte sie, ja, die fühlen sich alle überfordert. Sie wollen nur noch im Theater. Sie wollen nur noch maximal 60% arbeiten. Und dann hat sie gesagt, das wird so schwierig, wenn man nicht das Ensemble voll zur Verfügung hat, bei einer Spielplangestaltung immer genau aufzupassen, wer ist jetzt noch wie viel Prozent verfügbar. Und ich habe nie gedacht, dass das auch in unserem Beruf wird. Ich verstehe in den normalen Berufen, ich verstehe einfach die jungen Leute heute, weil die sind wirklich überfordert mit dieser Beeinflussung von den Social Media. Das ist furchtbar. Das ist, wenn man dauernd in Konkurrenz mit so vielen Bildern, wie man sein sollte, was man leisten sollte, wo einem von außen beeinflussen, man kann ja überhaupt keine innere Ruhe mehr finden, keine Erholungsphase mehr finden. Ich verstehe, dass junge Menschen Burnouts haben. Aber ich hätte nie gedacht, dass das inzwischen auch im Theater angekommen ist.
Reden wir noch ein über die Vorbehalte gegenüber jungen Leuten. Ich möchte gerne ein Inserat vom Spitex-Dienst Fit for Care in Rümlang in Kanton Zürich einblenden. Die haben eine Teamleitung für Pflege gesucht. Genau, aber explizit niemand von der Generation Z. Merci. Und weiter ohne die Details steht dann noch, man möchte ja keine Leute haben, die dann am Montag und am Freitag freinehmen. Also deutliche Vorurteile. Generation Z kann man ungefähr sagen, sie alle unter 30. Ja, also, Ronja, was denkst du, woher kommen so Vorbehalte gegenüber deiner Generation?
Also, das ist 100%, das heißt, wir würden es scheinbar eh nicht machen. Ich habe das Gefühl, es hat wie eine Wahrheit in sich, weil ich habe schon das Gefühl, meine Generation redet mehr über Gefühle. Natürlich nicht alle. Redet mehr über Grenzen, auch, über Bedürfnisse. Und das macht natürlich, dass man im Job nicht mehr dauernd seine Grenzen überschreiten und seine psychische Gesundheit gefährden. Und man merkt vielleicht auch früher, das ist mir jetzt zu viel. Ich komme jetzt an mein Limit und sage dann, hey, das mache ich nicht. Und für ArbeitgeberInnen, die von ihren Arbeitenden verlangen, dass sie einfach mega über sich rausgehen und noch unbezahlt nach dem Arbeiten mega viele Sachen machen und überengagiert sind, wirkt es dann natürlich, als wären die Leute faul oder als wären die Leute weniger bereit, die Arbeit zu machen als ältere Generationen. Was sie, glaube ich, auch sind oder was man glaub, teilweise wirklich auch sind, aber ich habe das Gefühl, das ist einfach nichts Schlechtes. Ich bin der Meinung, niemand sollte 100% arbeiten müssen. Ich sehe, ich habe es noch spannend gefunden mit dem Spielplan. Ich sehe, dass es teilweise nötig ist, sich so zu committen für eine bestimmte Zeit. Aber ich finde grundsätzlich 100% ist extrem viel und ich glaube, schon immer extrem viel gewesen. Ich habe das Gefühl, die älteren Leute haben einfach weniger gelernt, zu spüren, dass es vielleicht zu viel ist.
Ich glaube, sie haben es einfach gebraucht. Weißt, man vielleicht hat nicht so viel verdient, wahrscheinlich, in einer Fabrik, dass man mit 60% von 60% leben kann, wenn man eine Familie zu ernähren hat. Heute ist das offensichtlich anders.
Ich meine, natürlich ist es auch sehr eine Frage von Privileg. Ich kenne viele Leute, die müssen 100% arbeiten müssen, weil sie sonst nicht durchkommen. Es kommt nicht auf den Beruf drauf an. Ich glaube einfach, es ist jetzt so, dass die Leute, die sich leisten können, eher so sind, ich mache weniger. Mhm. Und vielleicht war es tendenziell so, dass ältere Leute so waren, ich mache 100%, weil es ist normal, 100% zu machen. Und wenn man nicht 100% macht, ist es irgendwie komisch. Es hat ja auch viel mit Normen zu tun. Aber eben, ich glaube, es hat schon immer in jeder Generation Leute gegeben, die weniger oder mehr gemacht haben. Wie du vorher gesagt hast, die Aufteilung ist natürlich sehr konstruiert.
Ja. Und kommt dazu noch, dass vermutlich eine Sorge dahinter ist. Ich will das nicht verteidigen, um Gottes Willen. Ich finde das nämlich völlig daneben. Aber vielleicht ist auch die Sorge dahinter, weil der Pflegeberuf sehr ein intensiver Beruf ist. Ein Beruf, der zehrt. Und die haben wahrscheinlich sagen, ja, möglichst jemand, der robust ist, der resilient ist. Aber einfach schreiben, eine Generation auszuschliessen, finde ich jetzt gerade so eine furchtbare Geschichte. Auch wenn gewisse Punkte, die du verstehst, Ronja, auf der anderen Seite, es geht einfach nicht. Die wollen das halt, die wollen 150% und andere halt nicht. Die Diversität, also wir wissen aus der Generationenforschung, dass die intragenerationelle Unterschiede, die Unterschiede innerhalb der Generation, häufig grösser sind als die intergenerationellen, also wenn man es dann vergleicht. Also von daher muss ich sagen, das ist kontraproduktiv. Auch wenn die Sorge dahinter ist, möglichst resiliente Leute zu haben, widerstandsfähige, tut man so einfach einen Generationendiskurs aufheizen, polarisieren, was ich völlig daneben finde. Und eben, du sagst Solidarität, ja, aber wenigstens Respekt voreinander, ja, und nicht einfach alle in einen gleichen Topf werfen. Das geht nicht.
Ja. Dafür frage ich die Runde. Entschuldigung. Ja. Okay. Habt ihr das Gefühl, es hat sich seit Corona etwas geändert? Weil ich habe das darum aus dem Gastgewerbebereich von verschiedenen Seiten gehört, dass sie sagen, seit Corona ist es viel schwieriger, Leute zu finden, die bereit sind, 100% zu arbeiten, auch im Gastgewerbe. Sie haben ganz grosse Probleme und haben dann darauf geschoben, dass die Leute gemerkt haben, es geht ihnen ja so gut, wenn sie gar nicht arbeiten müssen und trotzdem den Lohn bekommen, weil sie ja in vielen Branchen bekommen haben. Und dass sie dort die Leute quasi wie bewusst worden sind, was eigentlich ihre Ansprüche ans Leben wären und jetzt darum nur noch das Minimum möchten schaffen, um eben nicht das Wohlgefühl von einem stressfreien Leben müssen aufzugeben. Habt ihr das Gefühl, dass es seitdem anders ist, Pasqualina? Hast du da etwas?
Los, Heidi, wer wollte nicht muss leben? Also wenn ich kann, wir brauchen beides. Wir brauchen Aufgaben, wir brauchen Challenge, wir brauchen einen Beruf, wenn man keinen Beruf mehr hat, aber etwas, was ist, Sinnerfüllung gibt. Auf der anderen Seite hat Corona so etwas wie lahmgelegt. Die innere Kraft von vielen Leuten. Einfach lahmgelegt im Sinn, ja, also, ja, es ist auch so, ein Kapitulieren vom Schicksal, weil ich meine, Corona ist ein Schicksal gewesen. Und dann einfach, dass man dann einfach sagt, ja, es geht, es nützt ja gleich nicht. Und ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücken kann, aber es hat so wie eine Lethargie ausgelöst bei ganz vielen Leuten, ja, die eh schon vielleicht der Schwache waren. Aber auch da, ja, im Gastgewerbe, klar, es ist schwierig geworden, das stimmt, und nicht nur da, in Pflegeberufen auch. Aber auf der anderen Seite müssen wir sagen, geben wir doch den Leuten eine Chance. Aber ja, es gibt Erklärungen dafür, aber Lösungen nicht so schnell.
Ich glaube einfach, das nur zum vielleicht das Bild noch abschließen. Es ist einfach ein Symptom für mich von einem Systemproblem. Weil, okay, ihr wollt nicht die Generation, die ihr das Gefühl hat, die sind zu wenig belastbar, weil der Beruf so anstrengend ist. Warum ist der Beruf so unfassbar anstrengend? Was kann man machen, um den Beruf machbar zu machen? Für das auch Leute, die nicht so belastbar sind, den Beruf können machen. Das bringt nichts. Was etwas bringt, ist einfach die Arbeitswelt zu überdenken, wie man, was für Arbeit brauchen wir wirklich und wie können wir die so gestalten, dass die Leute nicht ein Burnout haben, wenn sie das machen.
Ja, es hat ja die Pflegeinitiative gegeben. Aber die hat offensichtlich nicht viel gebracht.
Ja, scheinbar nicht.
Nein, weil die sind alle überfordert. Eine von meinen ganz lieben Freundinnen, eigentlich eine Schauspielerin, aber die arbeitet nebenbei in der Palliative Care. Und die sagt, weißt du, Heidi, also ich habe die Menschen so gern und die alten Menschen so gern und sie haben so lustig mit denen. Aber ich kann nicht 80%. Ich kann nicht 5 Tage voll durcharbeiten. Man sieht am Abend sowohl seelisch wie körperlich dermaßen ausgelaugt. Und die ist wirklich sehr arbeitswillig, weil sie macht es mit Begeisterung, den Beruf. Aber sie sagt, es ist einfach physisch und psychisch nicht machbar, 100%.
Darum finde ich das ganz wichtig, was Ronja sagt. Man müsste dann halt das System hinterfragen. Mal irgendwie. Ja. Wieso macht es krank? Wieso scheitern wir? Wieso, vielleicht müssen wir gewisse Sachen verändern. Also erleichtern, vielleicht auch Weiterbildungen. Lösungen sind x multiple, aber ich finde das wirklich...
Und besser zahlen.
Ja, genau.
Dazu, ja.
Also ich möchte noch, wenn wir gerade vom Geld sind, noch ein anderes Thema ansprechen, wo zwischen Jung und Alt manchmal auch ein Differenzen gibt. Und zwar, ich möchte gerade gerne eine Schlagzeile einblenden, die bei uns in der Zeitung ist. Wer ein Haus kaufen will, hat vor 28 Jahren müssen mit Sparen anfangen. Ronja, bei dir heisst das vor 3 Jahren, bevor du überhaupt auf die Welt gekommen bist, hättest du müssen anfangen mit Sparen. Man sagt, Junge können sich nicht mehr so gut das Eigenheim finanzieren. Wie die Babyboomer-Generation. Ist das in deinem Umfeld ein Thema?
Also, dass es nicht möglich ist, ist ein recht grosses Thema. Und ich glaube, vor allem hier macht einfach das Erbe einen riesen Unterschied. Also der Unterschied zwischen den Leuten, die wissen, sie werden ein Haus erben, und den Leuten, die das nicht haben, ist sehr gross. Weil die Sicherheit, die dir das gibt, das ist einfach meiner Meinung nach eines der grössten Privilegien, die man haben kann, zu wissen, ich habe irgendwann ein Haus. Und für die Leute, die das nicht haben, ist das ein unerreichbares Ziel. Und das sind oft Leute, die ja, mehrfach marginalisiert sind, die zum Beispiel keinen Kontakt mehr haben zur Familie oder die geflüchtet sind aus einem anderen Land und darum das nicht haben. Und die Leute in meinem Umfeld, die in dieser Position sind, wünschen sich das mega fest, das irgendwie als Fernsehen zu erreichen, aber sie wissen so, es ist einfach, also es ist absolut unmöglich. Und ich finde schon, das macht eine grosse, das spaltet mega.
Aber jetzt muss ich etwas sagen. Ein eigenes Haus zu erwerben, ist auch so in meiner jungen als ich jung war, absolut unmöglich.
In meiner auch nicht.
Weil die Schweiz hat ja den geringsten Eigenheimbesitzer von ganz Europa.
Genau.
Anteil. Weil in Deutschland, wenn ich in Deutschland war, bei so Bekannten und Verwandten, da haben doch alle 25-jährigen Bausparverträge gehabt. Und die haben mit 27 oder 28, wenn sie geheiratet haben, haben die sich ein Haus gebaut. Das war in der Schweiz absolut undenkbar gewesen. Die ganze Zeit, nicht nur heute.
Und heute so, mehr denn je, gell?
Weil das, so ein Bausparvertrag, das hat es in der Schweiz nicht gegeben. Etwas, das man hat können ansparen konnte. Und dann hast du quasi, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert hat. Ich habe nur gesehen, das einfach, dass die mit 27, spätestens 30, haben die ein eigenes Haus gebaut. Weil die durch den Bausparvertrag ist wie eine Pensionskasse in jungen Jahren. Und dann haben sie das Geld bekommen, um das zu bauen. Mhm. Darum, in der Schweiz war das immer unmöglich gewesen. Man hat Mühe, eben, wenn es heisst 28 Jahre lang, oder wie lange?
Also ich kann das nur bestätigen, was Heidi sagt. Also in meiner Generation, hey, bis wir das Studium fertig hatten, war man fast 30 gewesen. Und da ist man wirklich mit knappem Geld einfach über die Runde gekommen. Wer hätte an einem Haus gedacht? Nicht einmal an eine Wohnung? Es hat die Reichen halt gegeben. Die haben dann vielleicht irgendwann mal etwas gegeben. Ich wollte noch sagen, abgesehen davon, dass das heute in weiterer Ferne gekriegt ist als je zuvor, ist eine Frage vom Alter. Oder? Also, die meisten haben ein gewisses Alter, bis man sich etwas leisten kann. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Ansprüche sind so hoch jetzt geworden. Also wir haben mal keinen Anspruch, ich habe mal keinen Anspruch gehabt, und meine Kommilitoninnen, wer hätte da schon eine Wohnung oder ein Haus? Überhaupt Sesshaftigkeit war doch kein Thema gewesen, sondern man hätte...
Schreckgespenst.
Das war so etwas von Bourgeois gewesen, eine Wohnung, ein Haus. Nein. Also ich weiß nicht, wie viele Mal dass ich gezügelt bin. Ich bin in den USA gelebt, in Deutschland. Ich bin wahrscheinlich 12 Mal gezügelt innerhalb 10 Jahren. Die Ansprüche sind grösser. Die Ansprüche sind dermassen hoch. Und zwar, da müssen wir aufpassen. Nicht alle. Ich kann mir vorstellen, dass Tronja nicht unbedingt auf eine eigene Wohnung jetzt uns ist. Das bedeutet doch Sesshaftigkeit, Tronja.
Ich glaube, der Punkt ist, ich muss nicht auf eine Wohnung ausziehen, weil ich werde ein Haus erben. Oder wieso?
Also, oh, die Arme!
darum, aber auch die Leute in meinem Umfeld, die sind nicht aus auf eine Wohnung, weil sie das Privileg von einer Wohnung wollen. Sie wollen einfach eine Sicherheit, vielleicht weil sie Angst haben, dass die Wirtschaft noch mehr crasht, vielleicht weil sie Angst haben, dass sie irgendwann ihre Miete nicht mehr zahlen können, weil viele von ihnen schon jetzt ihre Miete nur knapp zahlen können. Also ich habe das Gefühl, zumindest in meinem Umfeld, ist es nicht eine Frage von Anspruch, es ist eine Frage von, ich habe einfach Angst, was in Zukunft passiert und ich wünsche mir einfach die Form von Sicherheit.
Ja.
Aber grundsätzlich finde ich, was du vorher gesagt hast, mega wichtig. Ich glaube, es war schon immer und immer noch weniger eine Frage vom Alter und mehr eine Frage von Klasse.
Ja.
Weil es gibt Leute in meinem Alter, die Millionäre sind und drei Häuser haben. Ich habe immer mehr gemeinsam mit jemandem, der irgendwie 60 ist oder 50 und bei IV, als mit jemandem, der in meinem Alter ist und CEO von irgendeinem Start-up. Das ist einfach so. Also wie, ja. Ich habe einfach wirklich das Gefühl, was du vorher gesagt hast.
Ja.
Der Reich-Arm-Unterschied ist immer für mich wichtiger und grösser als der Altersunterschied.
Genau. Jetzt haben wir viel geredet von gegenseitigen Vorwürfen, was den Alten vorgeworfen wird, was den Jungen vorgeworfen wird. Pascalina als Expertin, woher kommen die Vorwürfe? Wieso macht man das?
Es hat ganz viele Gründe los. Auf die Gesellschaft. Aber nochmal, ich möchte hier gleich die Differenzierung zwischen familialen Generationenbeziehungen und die gesellschaftlichen Generationenbeziehungen machen. Weil wir wissen aus der Forschung, dass die familialen Generationenbeziehungen viel enger sind, viel verständnisvoller, mit weniger Vorwürfen und gegenseitiger Anklage. Sie sind sogar besser als zuvor. Also in meiner Generation ist die ältere Generation, die Buh-Generation, die Autoritäre etc. Heutzutage mit diesen wenigen Kindern. Familien sind so klein geworden, dass man einander in der Sorge hat. Auf gesellschaftlicher Ebene eben die vielen Vorwürfe. Unwissen ist das eine, das habe ich schon erwähnt. Das andere ist die Neuigkeit von der ganzen Geschichte und die Dramatik, die das hat zugenommen. Es ist neu, dass wir einfach plötzlich eine so Mehrgenerationengesellschaft sind, wo alle irgendwie einen Teil haben an der Gesellschaft, die einfach wollen, sich realisieren. Die Ressourcen werden aber nicht mehr, sondern weniger. Und die Angst, eben Ronja jetzt auch, das Sicherheitsbedürfnis. Jede Generation hat natürlich ihre eigene Motivation. Und ich muss sagen, was wir in der Forschung immer wieder feststellen, ist, dass es eine gewisse Generation nicht gibt, Neid, Generationen Neid, immer schon gegeben hat. Also die ältere Generation tut vielleicht die Möglichkeit von der Jugend nachtrüren, vielleicht. Und die Jüngeren haben das Gefühl, ja, die Älteren geben es besser. Ich würde sagen, es ist vor allem Fehlinformation, Missinformation und zu wenig Begegnungsmöglichkeiten und zu wenig Diskursmöglichkeiten. Dass wir, wirklich, ich kann mich nur wiederholen. Was ist besser denn so ein Gespräch, wenn wir junge, also ich habe ja lange unterrichtet und habe immer junge Leute um mich gehabt. Mich hat das Wunder genommen, was die, wie die ticken. Und vielleicht fehlt vielen älteren Leuten die Neugier, die Offenheit. Es geht ja nichts verloren. Man darf eine eigene Identität haben als Generation. Tronja darf ihre Generation repräsentieren, so wie sie das will. Es sind gemeinsame Erfahrungen von Unsicherheit. Meine Generation ist halt nun einmal eine freche, eine aufmümpfige. Wir haben ja müssen vieles erkämpfen, auf Gleichstellungsebene, politisch und so weiter. Das kannst du nicht einfach abstreifen. Und darum, mangelndes Verständnis und mangelnde Offenheit ist häufig der Grund. Und was mich immer wieder irritiert, ist vor allem, also die Medien sind natürlich eure Schuld, oder? Das ist ja klar. Nein. Nein, der Bund ist sehr gut. Es ist doch schon so, dass viele Medien auf polarisierende, scharfe Geschichten viel mehr uns sind, als eben auf die gemächliche. Da war ein Podium, man hat einander zugelassen, weil das ist eine Voraussetzung, und miteinander diskutiert. Man kann auch streiten miteinander. Aber die Medien haben da auch ich will nicht alle über den gleichen Kamm scheren, soziale Medien natürlich auch. Aber vor allem, was mich immer wieder erstaunt, in der Wirtschaft werden die Generationen Labels dermassen gebraucht und missbraucht. Das ist eine Schande. Das ist eben Generation Z, das sind die Fühle, das sind die Work-Life-Balances. Ich frage mich, wieso dass die so scharf sind auf so simple, übergeneralisierende Formen. Also, ich weiß nicht, du hast sicher auch mit HR-Leuten auch schon zu tun gehabt oder einmal von Kolleginnen.
Ich meine, ich glaube, es hat einfach mit Profit zu tun. Die Wirtschaft probiert ja immer, die Marktwirtschaft probiert einfach, Leute in Kategorien aufzuteilen und ihnen Sachen zu verkaufen. Und jung, Gen Z ist eine gäbige Kategorie. Alt ist auch eine gäbige Kategorie. Genau. Alt und bürgerlich. Aber es gibt ja die Grafiken, wo die Wirtschaft genau das macht. Alt und bürgerlich, jung und links, jung und konservativ. Ja. Social Media macht einfach auch so fest, sammelt Daten von Leuten, tut das einkategorisieren, tut dein Alter in ein Profil rein und das dann an Leute verkaufen, die Werbung machen, genau auf dein Alter zugeschnitten. Ja, das ist schrecklich.
Okay.
Wir sehen hier eine übliche Einteilung der Generationen, Babyboomer, Nachkriegsgeneration, eben grosse Zahl, entsprechend grosses Selbstbewusstsein, Gen X oder Generation X, das ist so die pragmatische Brückengeneration, sagt man. Millennials oder Gen Y, das sind die Digital Natives mit modernen Technologien aufgewachsen, Smartphone, Computer, alles total selbstverständlich. Und dann eben die jüngste Generation, sagt man, Gen Z, Generation Z, das sind die, die eben neben den modernen Technologien auch die sozialen Medien, das ist total alltäglich für sie, jeden Tag schauen sie soziale Medien an. Eben, Pasqualina, du findest das total seich, oder? Das
ja, nicht ganz, nicht ganz. Nein, es ist so eine erste Orientierungshilfe. Es ist ein kleiner Raster, um zu verstehen, was haben die Leute für eine Generationenidentität. Weil das ist in der, ich bin Entwicklungspsychologin und wir wissen von der Entwicklungspsychologie, wie wir halt in jungen Jahren uns die Umwelt prägt. Also Bildungsmöglichkeiten, wirtschaftliche Sicherheit, überhaupt kein Krieg, politische Ruhe, Gesundheitswesen. Es sind so Sachen, die einfach extrem stark prägend. Aber eben, es ist eine erste Orientierungshilfe, aber nicht mehr. Am liebsten einfach das im Hinterkopf behalten, aber immer der Mensch zuerst sehen. Weil ich meine, Heidi ist für mich einfach Besonderes, Ronja ist Besonderes, ihr beide seid doch Besonderes. Ich habe mir nie auf die Idee zu sagen, hey Miriam, Gott, das ist Generation so und so. Also, oder meine Söhne, die sind Generation das und das. Nein, aber ja, sie sind eine Hilfe, um einordnen zu
können. Aber ist doch gut, mich gibt es gar nicht.
Dich gibt es nicht?
Ich bin keine Generation. Du bist ich bin 43 geboren.
Eben. Weißt du warum, Heidi? Weißt du warum? Du bist halt die stille Generation.
Ja, man merkt.
Unsichtbare Generation.
Ich fühle mich auch so.
Genau.
Schau, Heidi, ich habe ein Geschenk für dich. Da bist du jetzt dabei.
Aha.
Ja, werden auch die über 75-Jährigen angesprochen. Und zwar möchten wir gerne auf den Generationenbarometer kommen, den aktuellen. Und in dem heisst es nämlich, dass rund die Hälfte der unter 26-Jährigen die gespürt, wirklich ein Auseinanderdriften zwischen den Generationen. Bei den über 75-Jährigen ist es aber nur gerade 15%. Pasqualina, wie schätzt du das ein? Warum haben wir da so einen grossen Unterschied?
Also erstens einmal der Generationenbarometer, finde ich eine ganz tolle Sache, wird vom Generationenhaus Herzbären in Auftrag gegeben. Es ist eine gute Sache. Es informiert uns und ich meinte, jede sollte mal da einen Blick drin werfen. Aber hier muss ich schon relativieren. Generationen beschäftigt nicht, also jung, alt, so wie es da definiert wird, in aller Übergeneralisierung, sind nicht die Hauptprobleme von denen, die Generationenunterschiede. Im Generationenbarometer sind Hauptproblem Polarisierung reich-arm, es sind Stadt-Land, politische Polarisierungen, links, rechts, arm, das sind viel die grösseren Probleme, die die Jungen sehen, die jungen Leute sehen und auch die Älteren. Und das ist, hier ist nur nicht einmal ein Drittel, die Diskrepanz zwischen Jung und Alt als ein Problem sieht. Gut, immerhin kann ich ja sagen, mehr als zwei Drittel sehen das nicht als Problem. Aber die, stimmt schon, die älteren Leute, die haben sich gesellschaftlich verortet. Die Heidi muss sich gar nicht mehr beweisen, ich auch nicht mehr. Wir haben einen Platz gefunden. Bei der Generation Z von der Ronja, die sind noch am sich behaupten, ihren Platz zu finden, eine gleichwertige, auf Augenhöhe Generation, die will ernst genommen werden, die will partizipieren. Und darum ist das, haben sie viel ein schärferes Sensorium für die Problematik als unsere Generation. Ja. Wenn wir sagen, hey, also es ist, wie es ist, und wir haben das Beste gemacht, wir machen immer noch das Beste. Aber es geht nicht um die Wurst wie bei den jungen Generationen. Also so erkläre ich mir das, diese Unterschiedlichkeit von der Perspektive.
Es ist ja sicher auch so, dass je nach Alter beschäftigen einem andere Fragen, hat man andere Themen im Leben. Etwas, was viele junge Leute beschäftigen, ist sicher auch das Thema Wokeness. Also die Achtsamkeit gegenüber Rassismus, gegenüber Diskriminierung. Ronja, du als Buchschreibende, für dich ist auch die Sprache sehr wichtig. Wieso ist für dich eine diskriminierungsfreie Sprache zentral?
Also es ist wie wissenschaftlich bewiesen, dass Sprache mega fest unser Denken und unser Handeln beeinflusst. Darum finde ich das sehr wichtig. Und Wörter haben halt einfach Macht. Also gut, das Wort «woke», wie das verwendet wird, das ist ein Wort, das aus afroamerikanischen, schwarzen Communities vor allem herausgekommen ist. Und was sie untereinander benutzt haben, um sich zu signalisieren, wer irgendwie sich bewusst ist über die diskriminierenden Systeme der Gesellschaft. Und jetzt ist das Wort genommen worden von vor allem weissen, eher so rechtspopulistischen Leuten, die das mega instrumentalisieren. Und das ist auch schon wieder so ein... Oder man sieht, die Geschichte von diesem Wort widerspiegelt schon das, was in der Gesellschaft immer passiert. Also eben jetzt hier zum Beispiel Rassismus. Ich finde es darum mega wichtig, Wörter zu hinterfragen, aber gleichzeitig bin ich nicht jemand, der jetzt Leute mega strikt kontrolliert. Ich möchte einfach Gespräche anfangen, aber wenn Leute Sachen falsch machen, ich finde einfach eine offene Kritikkultur sehr wichtig. Und dass man sich auch sagen kann, hey, das war jetzt vielleicht ein bisschen sexistisch gewesen, ohne dass es nirgends ein riesen Theater muss sein. Oder dass man kann sagen, hey, warum benutzt du das Wort? Was denkst du über das? Hast du gewusst, wo das herkommt? Und wenn er jemand das weiter benutzt, dann bin ich so, also okay, ich bin ja nicht Polizei und ich will auch nicht Polizei sein. Also, ich finde, es sollte einfach um Gespräche gehen.
Ja. Wir haben am Anfang schon über das Gespräch geredet und über den Fakt, dass wir uns heute duzen. Ich habe es dort noch nicht so genau ausgeführt, warum, aber es geht ja auch da eigentlich um die Sprache. Also ein Du ist neutral, ein Frau, ein Herr ist es nicht. Ronja, du tust dich weder als sie noch als er identifizieren. Kannst du ein bisschen sagen, wie das ist quasi im Alltag? Was bekommst du da für Reaktionen?
Ganz verschiedene. Und auch dort muss ich sagen, gibt es nicht wirklich... Es gibt leichte Generationenunterschiede, aber es gibt Leute, die 40 Jahre älter sind als ich und das perfekt verstehen. Und es gibt Leute, die jünger sind als ich, die ich sehr viel erklären muss und die schlecht reagieren. Ich habe das Gefühl, es kommt einfach darauf an, in welchem Umfeld man sich bewegt und auch welchen Zugang man hat zu Medien, zu Bildung. In meiner Bubble, wo ich drin bin, ist es natürlich einfach, weil es dort auch viele andere Transpersonen und non-binäre Personen gibt. Darum ist es nicht so ein Thema. Sobald ich aus dieser Bubble rausgehe, ist es eher ein Thema und es irritiert manchmal Leute. Aber ich kann mit dem umgehen, ich kann auch mit den Leuten über das reden. Und wenn jemand meine Grenzen überschreitet und mich respektlos behandelt, dann sage ich halt einfach, ja, tschüss.
Und jetzt egal, ob jemand jung, alt, mittelalt ist, wie erklärst du dieser Person, warum das für dich der richtige Weg ist?
Es ist eigentlich gar nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt. Weil ich sage einfach, erkläre einfach, für mich ist Geschlecht ein Konstrukt. Es gibt biologisch verschiedene Körper, aber wie wir das einteilen, ist konstruiert. Ich glaube, das ist irgendwie auch klar. Ich identifiziere mich jetzt nicht mit diesem Konstrukt und darum möchte ich nicht als Frau oder als Herr angesprochen werden. Wenn andere Leute sich in diesem Konstrukt verorten, ist das für mich okay. ich glaube, es ist auch ein bisschen der normale Weg vor der Zeit, dass irgendwie wir immer wieder neue Kategorien machen, dann die Kategorien wieder auflösen. Das ist ja bei allen Sachen so. Also psychische Krankheit, früher hat man gesagt, Frauen sind einfach hysterisch. Jetzt macht man die Kategorisierung ganz anders. Wir leben einfach in der Welt und probieren, die Welt zu verstehen und immer wieder ändern, wie wir die Welt einteilen. Ich habe das Gefühl, in 100 Jahren werden die Leute nicht mehr non-binär benutzen, sondern es wird ganz andere Konstrukte geben. Und die meisten Leute, wenn man irgendwie offen auf sie zugeht und mit ihnen redet, habe ich das Gefühl, sie verstehen uns am Schluss. Auch wenn wir dann vielleicht nicht der gleichen Meinung sind darüber, welche Labels sollten benutzt werden.
Wie ist das bei dir, Heidi, in der Theaterwelt, sind da Pronomen ein Thema?
Oh ja, also, aber noch nicht lang, muss ich sagen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, glaube ich, 4 Jahre her, wo wir Ärztin in St. Gallen probt haben. Und das Stück wird schon vom Autor her, werden alle Identitäten geklärt. Also Männer, Frauen, auch von der Hautfarbe her, hell oder dunkel, schwarz oder weiß, weißt du, darf man schwarz noch sagen?
Ja. Das darf man also, sagen. Schon, ich habe
das weiß darf man ja sagen.
Grundsätzlich
darf man schwarz sagen.
Ja, ist gut.
Aber das wir müssen bei der allerersten Probe, bei der Konzeptionsprobe, wo zum ersten Mal das ganze Ensemble und die ganze Produktionsleitung und Ausstattung alle zusammen können, haben wir müssen in einem Kreis sitzen. Und dann hat es geheißen, so, und jetzt sage dir, jeder sagt seine Pronomen. Ich habe gesagt, was ist das?
Oh nein.
Ich habe keine Ahnung. Und sie haben mir das erklären, und ich habe es trotzdem noch nicht ganz verstanden. Und wir haben extra einen Coach aus Zürich vom Schauspielhaus gehabt, oh, der uns hat trainieren musste, dass wir keine Fehler machen. Aber seitdem habe ich, ja, in der Ansprache. Und seitdem habe ich jetzt aber mehr Erfahrung und ich habe mit wunderbaren Kolleginnen und Kollegen, auch gerade letzte Saison, zu tun gehabt. Und ich merke nur, es tut mir dann so leid, wenn ich so in meinem Temperament irgendjemand nicht ganz richtig anspreche und dann entschuldige mich, weil ich es dann merke. Aber ich merke, die sind ja auch alle wahnsinnig grosszügig, dass man einmal etwas anderes sagt. Weil das muss man wirklich trainieren.
Man muss das trainieren.
Man kann nicht mehr so einfach drauf losschwätzen, ja. Wenn ich das gewöhnt war. So, man muss wissen, was man sagen will und es dann entsprechend sagen. Ja. Aber ich finde es gut, dass man die Diskussionen heute hat und dass wir aufmerksam gemacht werden, weil wir haben uns gar nie Gedanken gemacht, dass wir vielleicht Menschen verletzen. Das, weil man einfach so gedankenlos über alles hinwegbrettert ist, sich gar nicht bewusst gemacht hat, was es eigentlich für Identitäten gibt. Ja.
Pascalina, kommen wir noch zu dir bezüglich dem Thema. Du hast dich da auch schon so ein bisschen kritischer, sagen wir mal, geäußert in einem Interview. Ich lese es schnell vor, dein Zitat. Du hast gesagt, wenn man als junger Mensch so viel Rücksicht nehmen, auf seine Wortwahl so genau achten muss, dann besteht die Gefahr, dass man sich schnell verletzt fühlt. Kannst du das erklären, was du mit dem genau gemeint hast?
Also wenn jemand mir so hätte Wokeness erklärt, wie es Tronja erklärt hat, hätte ich die Aussage anders gemacht. Aber in dem Zusammenhang war es, dass ein aufgeheizter, polarisierender Diskurs da war. Und du hast gesagt, es gibt so Kreise, die das dankbar aufgenommen haben und in der Luft zerrissen haben. Das dient der Sache nicht. Dass sich Ella in polarisierende Gespräche ist so etwas verdümmlich, wie eben mit dem Generationenlabel. Ich meine, wieso sollte sich Tronja rechtfertigen, wieso dass sie, weder er noch sie angesprochen wird? Sie ist halt so, wie es ist. Was meine Sorge aber war, jenseits von diesen Missbrüchen von beiden Seiten, von übermoralisierend und auf der anderen Seite von rechtsextremen Kreisen, dass das so etwas von ins Lächerliche gezogen wird, habe ich doch eine gewisse Sorge. Wir haben gemerkt, wie Heidi gesagt hat, darf ich das noch sagen? Und Es ist, wir sind eine Gesellschaft geworden, die sehr fein auf Diversität reagiert. Und da, ich bin froh darum, weil ich meine, ich habe genau das Gegenteil erlebt, und vermutlich euch, oder? Fräulein Doktor mir gesagt ist worden und Fräulein Doktor und alle möglichen Klischees von autoritärem Gehabe darüber. Meine Sorge ist, wenn man dann einfach den auf jedes Wort muss aufpassen. Und dass man muss aufpassen, tue ich jetzt ein Lauf über Eier, sage ich jetzt etwas falsch. Es ist kompliziert geworden. Und viele junge Leute reagieren dann halt sehr sensibel. Und was meine Sorge ist, ist, dass früher die psychische Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit, können sagen, hey, ich muss mich nicht rechtfertigen und so, dass die ist überstrapaziert worden. Man hat Kinder geschlagen, wir sind in der Schule, wir haben Klapp vom Tor bekommen, wir haben alles Mögliche. Also die Resilienz ist wirklich hinterletzt provoziert worden. Und jetzt ist genau das Gegenteil, oder? Viele Resilienzforscher und Kliniker sagen, wir dürfen unsere jungen Leute, unsere Kinder, dürfen wir nicht in Watte packen, nein, alles Mögliche abnehmen, alles bite-size präsentieren, sondern sie brauchen gewisse Widerstand. Weil Resilienz, psychische Resilienz, wächst nur am Widerstand. Das ist meine Sorge gewesen, aus dem grossen, wunderschönen Interview, was Mirjam mit mir geführt hat im Bund. Das ist die Sorge gewesen, dass ich sehe das in der Erziehung von den Kindern. Also diese, es sind ja nicht nur Helikoptereltern, die alles im Blick haben, sondern Schneepflugeltern, die tun den Kindern alles auf dem Weg. Hey! Wir sollen die Resilienz entwickeln. Ich will nicht, dass man in die alten Strukturen zurückfällt, um Gottes Willen nicht. Also es war ja furchtbar gewesen. Aber eine gewisse Resilienz.
Aber gleich vielleicht eine Frage an alle, wenn wir eben gerade über so vielleicht komplexere Themen reden, wie jetzt Pronomen, wie Themen, die die jungen Leute, die älteren Leute beschäftigen. Was würdet ihr euch wünschen für diese Diskussionen? Was braucht es da vielleicht mehr?
Ich glaube, ich stimme dem, was du gesagt hast, Pascalina, mega zu. Aber ich habe eben das Gefühl, ich habe auch das Gefühl, die Resilienz nimmt ab, die psychische Resilienz. Aber ich würde mir wünschen, dass eben gerade so Gespräche über solche Sachen, ich glaube, das kann auch resilienzfördernd sein, wenn wir lernen, wie wir über das reden können, ja, und Sachen anzusprechen, weil ich glaube, Sachen nicht zu sagen, ist auch nicht zielführend gewesen. Ich wünsche mir einfach eine Gesprächskultur, wo ich jetzt sagen kann, ah, Pascalina, du hast vorher die ganze Zeit schon wieder sie gesagt. Und wo dann nicht du dich persönlich angegriffen fühlst und dich, genau, mega verletzt fühlst, sondern einfach weisst, ich mache dich jetzt auf das aufmerksam, aber ich bin nicht hässlich auf dich. Ich sage es einfach, dann kannst du sagen, ja, es ist schwierig für mich, ich probiere es dann besser zu machen. Klar. Und dann ist es so, und dann ist das Problem nicht gelöst, aber dann habe ich das Gefühl, sind wir beide ein bisschen resilienter geworden, weil ich mich traue, das zu sagen, und du hast es einfach nehmen können. Und auch umgekehrt. Und das ist, glaube ich, mega fördernd, einfach die Gespräche zu führen und zu lernen, nicht alles persönlich zu nehmen und mal Sachen auszusprechen und einfach miteinander zu reden, ohne dass es so ausarten muss und einfach so muss polarisieren.
Wir können gerne noch ein bisschen vertiefen, das Thema Widerstandskraft. Ronja, du hast ja also erstens mal erschreckend viele junge Menschen leiden an psychischen Problemen. Das liest man immer wieder. Du beschreibst das auch in deinem Buch, in dem Bestseller, wo du geschrieben hast, Tagebuch Tage, Tagebuch Nächte. Ich zitiere aus dem Buch. Wir fühlten uns alle irgendwie nicht zugehörig, irgendwie anders, irgendwie nie richtig, egal wie nah am angeblichen Perfektsein wir waren. Was meinst du, woher kommt das Gefühl, dass es nie langt, dass man nie gut genug ist?
Ich glaube, es sind zwei Themen, die wir vorher schon ein bisschen angesprochen haben. Einerseits eben das Vergleichen, was du auch schon gesagt hast, von wissenschaftlicher Perspektive her, geht mit Social Media, mit den Medien, dass man überall sich vergleicht und andererseits die kapitalistische oder die neoliberale Selbstoptimierung, also immer besser müssen sein oder absolut unwahr Traum von so, wenn ich nur genug gut bin und genug hart arbeite, dann komme ich ganz auf, was einfach nicht stimmt. Weil wenn man ohne Geld geboren ist, dann die meisten sterben auch ohne Geld. Und wer erbt, der erbt einfach. Da muss man dann nicht mehr viel machen. Aber das die Idee von, ich muss einfach immer besser werden. Ich muss immer besser werden. Und ich sehe überall auf Social Media, die Leute, die sind so wunderschön und die haben alles und die haben so viel Geld und die haben so ein cooles Leben. Und dann will man einfach auch dort herkommen. Aber das ist ja fake, also das ist ja unerreichbar. Ich habe gewusst, es ist so ein bisschen das.
Also die sozialen Medien, ja. die Bilder, die dort kreiert werden.
Die sozialen Medien, aber schon eben auch der kapitalistische Mythos von weit genug arbeiten und mich genug selber optimieren und immer weiter an mir weiterarbeiten, dann wird alles gut. Aber das stimmt nicht, weil die sozialen Probleme, die wir haben, die müssen wir zusammen lösen als Gesellschaft und auf struktureller Ebene. Da bringt es nichts, wenn ich als Individuum mich perfektioniere und auch die ganze Zeit alles an mir glatt machen und jede Woche 100-mal in Therapie gehen und alles reflektieren. Also nicht, dass ich finde Therapie gut, aber einfach, es hat irgendwo eine Grenze. Also irgendwann müssen wir einfach anfangen, miteinander reden und zusammen die Sachen zu lösen und nicht die ganze Zeit gegeneinander uns vergleichen.
Mhm. Heidi, du hast in einem Interview, das jetzt gerade vor ein paar Tagen erschienen ist, in Bund und BZ gesagt, das Leben sei viel komplizierter geworden. Darum verstehst du auch, dass es so viele Leute gibt, die Erschöpfungszustände leiden. Was hast du genau das Gefühl, ist heute komplizierter geworden?
Ja, also eben das, was Tronja auch gerade gesagt hat, dass sich dauernd vergleichen mit so Beispielen, die einem in den Social Media gezeigt werden oder auch hin und wieder in der Presse, ganz allgemein, dass man meint, man muss denen nacheifern und man muss genauso werden wie die und dann hat man Erfolg. Das haben wir sind dem in unserer Generation nicht ausgesetzt gewesen. Wir haben die Informationen gar nicht gehabt. Jeder hat für sich selber geschafft und versucht, etwas zu erreichen, aber nicht mit dem gleichen Ehrgeiz, glaube ich. Oder es hat einem einfach irgendetwas fasziniert. Gut, ich kann nicht so mit den übrigen Berufen reden, weil ich ein Leben lang in dieser Theaterblase war. Aber mich hat gedacht, wir sind viel weniger beeinflusst worden. Ich wollte niemandem nacheifern. Ich wollte Theater spielen, ich mich in andere Leute hineindenken, andere Biografien, aber nicht werden wie die oder der. Ich hatte kein so Idol. Und heute wird man, die jungen Menschen werden bombardiert mit perfekt aussehenden Menschen, mit perfekt erfolgreichen Menschen. Das bringt doch einem zur Erschöpfung, stelle ich mir vor. Also mir tun es leid, dem ganzen Einfluss von außen, wo die jungen Menschen heute ausgesetzt sind.
Gibt es denn auch Sachen, wo du denkst, die sind heute einfacher geworden im Vergleich zu deiner Zeit?
Ja gut, das ist die andere Seite von der Technik, dass man schneller miteinander kann kommunizieren kann, dass man sagen kann, du, ich komme jetzt 10 Minuten später zum Essen. Oder einfach so der Alltag durch unsere Technik, wo eben kann auch ein Segen sein, die Technik, wenn sie nicht missbraucht wird. Mhm. Das ist schon einfacher geworden, ja. Kommunikation auf dieser Ebene.
Du hast ja 2 Enkelinnen im Alter von 10 und 8 Jahren. Ja. Genau. Die ab und zu Besuch sind bei dir. Und was tust du feststellen, wie wachsen sie anders auf, als du aufgewachsen bist?
Also sie sind jetzt 8,5 und 10,5. Sie haben beide noch kein Handy, aber sie erklären mir die Funktionen von meinem Handy. Ich lerne ganz viel Neues über mein Handy von innen, obwohl sie keins haben.
Hey, sie wirklich
frage ich mich, woher wissen die das? Das ist die eine Seite, die mich erstaunt. Andererseits sehe ich bei denen, die haben die genau gleiche Fantasie, wie ich sie als Kind hatte. Eben wenn ich unter einem Neidtisch bei meiner Mutter die Welt erschaffen habe, so tun sie bei mir im Wohnzimmer. Die können spielen, ohne irgendeine Spielsache zu haben. Die sind die eine die Streitlehrerin und die andere ist Ross. Oder so. Sie spielen Familie oder sie spielen Lehrerin und Schülerin. Oder wenn sie dann ein Spielzeug brauchen, dann hat der Adrian sitzt da drin, mein Freund, also eine alte Kiste von der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so Bauchklötze. So einfach braune Holzklötze. Ja, die Kleine, die 8,5-Jährige, die kommt zu mir, und wenn sie sagt, was mache ich jetzt, geht sie an so eine Spielzeugkiste, nimmt die Schachteln raus und baut sich, sie hätte einen Haufen andere Spielsachen, interessiert sie nicht. Sie baut sich mit diesen ganz simplen Klötzen, baut sie so Aquädukt oder so Triumphtor, die muss ich dann fotografieren. Und dann tut sie vielleicht noch ein paar Lego-Figuren rauf, bis dann meine Katzen dort durchlaufen und sie umgehen. Aber das ist ihre Fantasie, ist noch die genau gleich. Die ist Gott sei Dank noch nicht abgelenkt. Ich denke, weil sie noch kein Handy haben. Und eben nicht die ganze Zeit da gamen und am Handy hocken. Also das ist noch eine ganz unverdorbene Fantasie. Insofern hat sich bei ihnen gar nichts geändert im Vergleich zu meiner Kindheit. Nur eben, dass sie, wo ich nicht weiss woher, auch das technische Verständnis haben. Darf ich etwas erzählen?
Gerne.
Mein Sohn, und der ist aber 1971 geboren, der hat sich mit 15 durch Pikettdienst beim Stadtanzeiger, also immer dann, wenn es geschifft hat und geflutscht hat, hat er am Morgen um 4 Uhr das Telefon geschaltet, er müsse jetzt die Zeitungen vertragen, hat er sich seinen ersten Computer gekauft. Und der Computer, ein Commodore, ist auch am Morgen, ich musste an die Probe. Ich komme am Mittag um 2 heim von der Probe, komme ins Volkers Zimmer rein und der Computer ist in x-hundert Teile am Boden auseinandergenommen. Sag ich, spinnst du? Was machst du da? Du hast noch nie einen Computer in der Hand gehabt. Was machst du? Sagt er, Mami, ich tue einen Prozess vereinfachen in diesem Computer. Er war Rudolf Steiner Schüler. Dort war ja Computer tabu. Hat er gesagt, du hast den mit so viel Nachtarbeit verdient und jetzt nimmst du den auseinander. Sagt er, Mami, geh raus, ich rufe dir dann, wenn er wieder zusammengesetzt ist. Am Abend ruft er mich rein und sagt, schau jetzt, ich habe den Schalter, das habe ich jetzt den Prozess vereinfacht. Jetzt kann ich mit einem Schalter, kann ich jetzt 3 Stufen, also vorher hätte ich 3 Prozesse gebraucht, jetzt kann ich das mit dem einen Schalter, habe ich das jetzt vereinfacht. Woher wissen die jungen Leute heute, woher haben die das irgendwie aus dem Jenseits bekommen? Also, nein, woher haben die das Verständnis, das Technische? Und das war schon 1987. Und meine Enkelin, wie gesagt, haben das heute auf ihre Art auch. Woher wissen ihr das?
Aus dem Jenseits. Nein, aber also heute, 1971, also das weiß ich auch nicht, von wo das gewusst hat, muss ich sagen. Aber heute ist einfach so präsent. Ich meine, ja. Deine Enkelinnen, die gehen ja auch in die Schule.
Ja, ja, und die Kolleginnen,
die vielleicht das Handy haben. Tablets, ihr Schuh hat Computer, ihr Schuh hat Kolleginnen, die Handys haben. Ich bin so mit dem aufgewachsen. Mhm. Du hast einfach ein intuitives Verständnis, für wie das funktioniert. Mhm. Aber ich muss auch sagen, für weiterhin es zu verstehen, muss man auch dranbleiben. Also ich kenne Leute in meinem Alter, die schlechter daraus kommen als ich, viel schlechter, weil es einfach konstant, also das geht so schnell jetzt noch mit KI, also dass man da draus kommt, da muss man so drinnen bleiben. Und das ist vielleicht schon etwas, was wirklich generationell ein Unterschied ist, dass man einfach so muss drinnen bleiben und das Gefühl, das ist auch etwas, was immer weiter wird, Aufgabe, weil es einfach immer komplizierter wird und immer mehr gibt es die Leute, die draus kommen und die Leute, die nicht draus kommen. Also auch heute, dass eine jugendliche Person weiss, wie der Computer innen funktioniert, das ist unvorstellbar. Das weiss niemand mehr. Die Jugendlichen heute, die wissen teilweise nicht mal, wie der Laptop funktioniert. Die wissen nur, wie das Handy funktioniert. Und das ist schon ein riesen Problem, weil die sehen nicht mehr hinter die Prozesse rein, wie das, was da wirklich abgeht. Du bist dann so leicht manipulierbar. Weil du weisst nicht, wie die Hardware funktioniert. Du weisst nicht, was die Firmen genau machen. Du benutzt es einfach nur. Das ist natürlich sehr schwierig.
Pasqualina, du hast es vorher schon angesprochen. Eben, die ältere Generation hat oft sehr viel Härte erfahren. Schläge waren total selbstverständlich. Man hat wenig Geld gehabt, sicher weniger als die meisten heute. Weniger Entfaltungsmöglichkeiten. Und trotzdem geht es heute den Jungen eigentlich psychisch schlechter. Müssen wir denen allen ein Handy wegnehmen?
wie, Gut, das Bewusstsein für psychische Probleme und dass man da Hilfe holt und euch niederschwellige Hilfe holt, das ist halt jetzt ausgeprägter als früher. Ich will jetzt nicht sagen, heute sind wir weniger Resilienz generell als früher. Weil früher hat es sehr viel Leiden gegeben und psychische Probleme waren dann einfach nicht sind, artikuliert worden, weil das ist einfach, wenn man zum Psychologen oder zum Psychiater ist gegangen, ist man dann halt stigmatisiert gewesen. Das ist heute nicht mehr so. Also das ist das eine. Zum anderen ist tatsächlich so, dass wir in einer Welt leben, mit dem Wertepluralismus, was da ist, also, und die Unsicherheiten, die da sind, also, dass es so Leitlinien fehlen. Also, kein Mensch wünscht sich zurück zu den Strukturen von früher, aber mindestens eine Wertediskussion und mehr Stabilität. Und es ist eine andere Welt. Und wenn Heidi sagt, ihre Enkelinnen die sind so neugierig und so wie früher, das glaube ich sofort. Auf der anderen Seite haben die jungen Leute aber viel mehr zu bewältigen im Sinn von sich zurechtfinden in einer Gesellschaft, wo es zu wenig Struktur und Möglichkeit gibt. Und seien wir doch ehrlich, in der Schweiz gilt, da wo man ansetzen könnte, ist die Familie. Oder? Dass man die Familien stärken, die Individuen stärken, die Familien, die Schulen stärken, dass die das können auffangen und besser werden, besser dann, die Probleme auffangen, das hat in unserer Gesellschaft dermaßen einen geringen Stellenwert. Weil wenn man so schaut, dass im europäischen Vergleich das Bruttoinlandprodukt, das für Familien ausgegeben wird, in der Schweiz, ist wirklich ganz am Schluss. Also praktisch jedes andere Land in der EU und überhaupt in Europa gibt der Familie mehr Wert und in Sachen Finanzen als in der Schweiz. Und da sehe ich einen grossen Handlungsbedarf, dass man die Schulen stärkt, dass Familien stärkt und einfach anerkennt die Arbeit, was gemacht wird. Also, wenn man so sieht, die Heiratsrate sinkend, Familiengründungsrate sinkend, ja, dann muss man sich schon fragen, was haben wir denn für eine Gesellschaft da? Was denn jedes allein für sich? Also wir reden ja von der Singularisierung von der Gesellschaft. Unsere Probleme sind wahrscheinlich von der Zukunft sind Einsamkeit. Wir lassen die Menschen alleine mit ihren Problemen. Und da müssen wir schon ein bisschen umdenken. Was ist uns wert? Was ist uns wichtig in der Gesellschaft? Familie ist Privatangelegenheit, ganz klar, aber nicht nur. Weil wenn man so schaut, was in Familien alles gemacht wird, und das ist das Thema von der Generationen, wer redet schon von pflegenden Angehörigen, von Grosselternbetreuung und so weiter. Das ist ein volkswirtschaftlicher Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Wir reden da von Milliarden von Schweizer Franken, die einfach erbracht werden und immer noch erbracht werden. Die Frage ist, ob die kommenden Generationen das euch wollen, kennen und in der Lage sind, das zu machen. Und wenn wir einfach familiale Leistungen einfach als eine Selbstverständlichkeit anschauen, ja, Grossmütter tut halt die Enkelkinder betreuen, ich betreue mein Enkelkind betreuen, klar. Vieles würde gar nicht funktionieren, Vereinbarkeit, Beruf, Familie wäre ja gar nicht möglich für viele junge Frauen. Also es braucht ein Bekenntnis zur Familie, es braucht eine Stärkung der Schulen, damit dass man wirklich die Probleme von der komplexen Welt, die einfach nur einmal da ist, heute, meine Güte, mehr denn je, wenn man so die Weltlage anschaut, dass man dann einfach sagt, da ist ein Commitment da. Nicht nur Waffen, noch mehr Waffen, das ist wichtig, sicherlich, aber bitte, die wird das naheliegende, das, was das Volk resilient würde machen, Kinder resilient machen, da mehr investieren.
Ich glaube, ich würde gerne etwas zu dem. Also ich habe das Gefühl, ich stimme mit vielen, was du sagst, überein, aber für mich ist echt die Definition von Familie oder glaube für die psychische Gesundheit von jungen Leuten, finde ich, ist der Fokus auf Familie, Kernfamilie, fast eher ein Problem. Weil, vielleicht ist es auch, weil ich in meinem Umfeld sehr viele Leute habe, die extrem schwierige Beziehungen haben zu ihrer biologischen Familie, was bei mir zum Glück nicht so ist, aber einfach viele Leute, die keinen Kontakt mehr haben. Ich glaube, ich wünsche mir für die psychische Gesundheit und die Resilienz mehr, dass es einfach gesellschaftliche Strukturen gibt, außerhalb von Familie, wo Leute darauf zurückgreifen können. Ich finde wirklich, die Schule ist so etwas Wichtiges. Ja. Die öffentliche Schule, wo so viel mehr Geld investiert werden sollte. Aber auch einfach Angebote, die Beziehungen außerhalb von Familie stärken und wo irgendwie ein Gefühl von Gemeinschaft stärken, ohne dass man darauf angewiesen ist, dass man mit den Leuten verwandt sein muss. Du hast ja vorher auch gesagt, dass die intergenerationellen Beziehungen ihre Blutsfamilie viel besser sind als außerhalb. Ja. Und das finde ich mega schade. Ich wünsche mir mega Sachen, die machen, dass ich auch mit alten Leuten rede, die nicht mein Grosse sind. Und Angebote, die das Blutsding brechen und vielleicht Familie so ein bisschen umdefinieren. Weißt du, was ich meine?
Ich bin sehr froh, dass du das sagst, weil es gibt mir Gelegenheit zu sagen, etwas, was ich immer wieder erhole, die Kernfamilie kommt am Rand der Möglichkeit. Das geht gar nicht mehr. Wahlverwandtschaften werden immer wichtiger. Und die müssen wir anerkennen. Und es gibt juristische Bestrebungen, dass man Wahlverwandtschaften auch anerkennen. Weil ich meine, wenn wir schon von Singularisierung von der Gesellschaft, wenn ich alleinstehend wäre, niemand hat, aber eine gute Freundin, die mit mir ist, ja, die müssen auch das Recht haben, mich zu vertreten nach aussen oder im Spital oder was auch immer, auch als Wahlverwandte. Also da bin ich jetzt gerade froh, dass du das gesagt hast. Nein, Kernfamilie, die kommt an Anschlag.
Ja, mega.
Absolut.
Wir sind zwitzt im Thema Veränderungen der Gesellschaft. Ich möchte da mal wieder ein tolles Zitat einblenden von dir, Ronja. Du hast das geschrieben in einem Essay, und zwar: Unsere Gesellschaft hat die Angewohnheit, die Verantwortung für vieles auf jüngere Generationen abzuschieben. Mich nimmt es da natürlich Wunder, wie hast du das beobachtet? Was meinst du mit dem genau?
Vielleicht habe ich meine Meinung schon wieder geändert. 2 Jahre her, 3 Jahre. Das ist auch erlaubt. Aber ich habe heute ein Gespräch mit jemandem über das wegen Verantwortung, weil ich das ein sehr komplexes Thema finde. Ich glaube, ich merke, dass ältere Leute ein anderes Verständnis haben von Verantwortung. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die Kinder haben und in diesem Kernfamilienmodell drin sind, die dann einfach sich darauf fokussieren, dass Verantwortung bedeutet, Verantwortung für die Kinder zu haben oder vielleicht auch Verantwortung im Job für die Angestellten zu haben. Und ich glaube, jüngere Leute oder ich habe, als ich so 18 war und im Klimastreik, einfach das Gefühl gehabt, ich habe Verantwortung für die ganze Welt. Ich habe nicht so einen Job gehabt, wo ich das Gefühl hatte, das ist mir jetzt wichtig, ich habe damit da verantwortlich sein oder Kinder oder so, sondern ich habe vielleicht auch mehr Kapazität gehabt, eben mehr verantwortlich zu fühlen für alle Leute auf eine Art, für mein Umfeld, für meine Gemeinschaft, für die Umwelt. Und gut, weil mir alte, ältere Leute dann oft gesagt haben, ah, du bist so jung, du hast keine Ahnung, wenn du älter bist, dann interessiert dich das alles nicht mehr, bin ich voll in Stress gekommen, ich war so, scheiße, wenn das wirklich so ist, dann muss ich ja jetzt alles machen, ich muss jetzt die ganze Welt verändern, bevor es zu spät ist und es plötzlich egal wird. Und ich hatte schon manchmal das Bild, dass ältere Leute, natürlich immer nicht alle, aber teilweise so ein bisschen waren, es ist jetzt vorbei, also wie, ich bin jetzt älter, ich muss jetzt nichts mehr machen. Das ist nicht der Fehler der älteren Leute, das ist der Fehler der Medien und der Gesellschaft allgemein, die es immer so darstellt, als wäre das Leben mit 35 vorbei. Und dann ist dann nichts mehr, man muss nichts mehr machen. Und Leute über diesem Alter kommen auch nicht wirklich vor. Habe ich das Gefühl, auf Social Media schon gar nicht. Auch in Geschichten und Filmen und Büchern weniger. Und dann hat man dann das Gefühl, ich muss alles, ich habe die ganze Verantwortung, ich muss alles machen. Ihr habt das Gefühl, ich muss jetzt mein Leben leben und alles gleichzeitig handhaben, bevor ich plötzlich zu alt bin und auch nichts mehr mache. Aber natürlich stimmt das überhaupt nicht. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, wo so um eine Frau ist gegangen, so um die 50, wo es so um Menopause ist gegangen. Und das ist so, ich habe das so gut gefunden, weil ich so war, man redet nie über das. Man redet nie darüber, wie eine grosse Veränderung das nochmal ist. Man stellt nie Leute in diesem Alter ins Zentrum. Das ist so schädlich, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das führt dann hat zu dem Gefühl bei mir geführt, wo wenn ich das Gefühl habe, Einzelpersonen machen das eigentlich gar nicht.
Vielleicht jetzt gleich noch mal zum Thema Verantwortung. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, zum Beispiel abstimmen zu gehen, wenn man Verantwortung übernehmen will. Gleich ist es aber so, dass jüngere Menschen in der Tendenz weniger abstimmen. Hast du da eine Erklärung, warum?
Also einerseits ist es natürlich eine statistische Frage, weil es gibt einfach mehr ältere Leute. Und das verfälscht es eigentlich, weil wenn es mehr ältere Leute gibt, dann stimmen auch mehr ältere Leute ab. Logisch. Ich habe zum Beispiel in meinem Umfeld sehr viele junge migrantische Personen, die nicht dürfen abstimmen, weil sie zum Beispiel nur einen B-Ausweis haben und keinen Schweizer Pass. Also schon mal das spielt eine Rolle. Aber es ist auch einfach so, eben, es hat auch mit Bildung zu tun, mit Zugang zu Medien, mit Zugang zu so Diskussionsräumen und so. Junge Leute, die eben mega klassenmässig einfach arm sind und einfach kein Geld haben, die können sich nicht darauf fokussieren, was passiert in der Politik. Die sind einfach so, ich muss jetzt arbeiten. Und ein anderer Punkt, denke ich, ist einfach, ich kenne auch Leute in meinem Alter, die einfach so sind, ich habe einfach keine Hoffnung, ich habe das Gefühl, es bringt eh nichts. Ich gehe nicht abstimmen, weil warum sollte ich? Es wird sich eh nichts ändern. Vielleicht sogar Leute, die politisch aktiv sind, aber einfach so nicht an den Staat glauben, dass sie einfach so sind, ich nehme da nicht daran teil. Was ich überhaupt nicht gut finde, ich verpasse nie Abstimmung, aber einfach Leute, die einfach so quasi hoffnungslos sind, dass sie einfach gar nicht mehr Lust haben, irgendwie mit dem zu interagieren.
Bevor wir zu der Fragerunde und zu unserer Abschlussfrage kommen, noch ganz, ganz eine kurze Antwort von dir, Pascalina. Wie siehst du das zum Thema Abstimmen? Gibt es eine Gefahr von einer Übermacht?
Ja, Übermacht von der alten Gerontokratie, ja, das kennen wir. Ich will einfach nur sagen, also übrigens, letzte Woche ist der Jugend- und Demokratiebarometer rausgekommen, der Schweiz, was zeigt, dass die Jugend zunehmend mehr politisch sich engagiert und teilnimmt. Also das, viele erkennen den Ernst von der Situation und darum. Nur einfach, die Jungen und die Ü65, die sind einfach untervertreten politisch. Darum, es gibt keine Gerontokratie, weil in der Vereinigten Bundesversammlung sind die Ü65 zu 4%, nicht einmal 40%, 4% vertreten. Eigentlich müsste es zu 20% vertreten sein. Das kann jedes anschauen. Also meine unsere Generationen sind untervertreten bei den politischen in der Vereinigung. Die ganz Jungen eben auch. Also, da müssten wir uns überlegen, es ist eine geballte Ladung von den 40- bis 65-Jährigen. Also, ich meine, das müssen wir dann auch sagen, weil ich kehre das immer das mit der Gerontokratie. Es ist ein Mumpelitz. Es stimmt nicht.
Ich möchte nur noch schnell zum Abschluss auf zwei weitere Veranstaltungen hinweisen. Am Mittwoch, am 1. April, wird unser Podcast «Gesprächsstoff live» im Sussol, dort in Bern, aufgezeichnet vor Publikum. Man kann also auch dabei sein. Und das Thema ist «Berner Nachtleben in der Krise». Und dann haben wir noch das nächste «Bund im Gespräch». Das ist am Dienstag, am 26. Mai. Und das Bundesrat Martin Pfister ist dann dabei. Genau. Danke vielmals, schönen Abend wünsche ich Ihnen allen.